Herzlich willkommen zu Teil 2 unseres längeren Podcast-Gesprächs über Corona und seine Auswirkungen. Falls ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, empfehle ich euch wärmstens, doch die Podcast-Folge 8 nochmal rauszuholen und anzumachen. Da könnt ihr alles hören, was da Paul und ich vorher besprochen haben. Hier also jetzt Teil 2 des Gesprächs. Viel Spaß!
Gesundes Halbwissen. Der Podcast mit Peter und Paul. Gesunder Menschenverstand trifft totales Halbwissen. Eine halbe Stunde über Nachrichten, Themen und Kommentare. Unverfälscht, authentisch, uninformiert.
Okay, ja, aber ich muss ja beruflich auch häufiger mal in die Schweiz reisen, was wir aktuell noch nicht machen, Corona-bedingt, aber was sicherlich wieder auf die Agenda kommt. Da bin ich auch gespannt, wie das funktioniert oder funktionieren wird. Also, und ich bin da nach wie vor auch kritisch, insbesondere wenn dann die Erkältungssaison kommt, ob man das wirklich machen sollte, dann, also als Geschäftsreisender. Also das finde ich schon, also Bahnfahren ist jetzt nicht besser, dann musst du halt 18 Stunden in der Maske da sitzen.
Ja.
Aber schwer zu sagen.
Ja, man weiß einfach noch zu wenig über Corona. Aber ich habe jetzt echt gemerkt, ich halte so lange nicht aus. Ich muss jetzt auch mal irgendwie ein bisschen unter Leute kommen, so halbwegs kontrolliert. Und in meinem Fall, da wo ich lebe, die Ecke, da sind jetzt halt nicht so viele Kollegen um mich herum.
Ja.
Ich muss dafür zwangsläufig, ob mit dem Zug oder mit dem Flugzeug, aber ich muss irgendwie reisen.
Ja.
Ist das oder das?
Ja, genau. Also ich meine, es ist sicherlich eine schwierige Entscheidung. Also für alle. Das muss man, glaube ich, für sich, das muss, glaube ich, nachher jeder persönlich abwägen. Aber es ist sicherlich schwierig, auch für die, insbesondere nach dem Sommer, wenn die Zahlen wieder ansteigen werden, weil Leute auch eine ganz normale Erkältung haben und dann, ne?
Ja.
Was willst du dann machen mit einer normalen Erkältung? Du hast einen Schnupfen, normalerweise wärst du total tiefenentspannt. Und jetzt musst du eigentlich sagen, ich glaube, ich lasse mich doch mal testen und bleib zu Hause und rufe alle Leute an, die ich irgendwie, mit denen ich ein Bier trinken war, die letzten 2 Wochen, um zu sagen, du, ich habe einen Schnupfen.
Aber deshalb habe ich die App installiert. Ich hoffe, dann kann man sich davor drücken, irgendwie darüber zu informieren.
Ja, glaube ich dir. Ja, aber wer die App nicht installiert. Also ich fand dieses Interview von dem Chef da vom Chaos Computer Club ganz witzig, der ja so inhaltlich gesagt hat, ja, ich finde das irgendwie eine merkwürdige Situation. Für mich ist das auch schwierig, dass ich hier eine App von SAP, Siemens und der Bundesregierung erhalte und aktuell nichts Negatives ihnen darüber sagen kann. Und er war so ein bisschen peinlich berührt darüber, weil es einfach, also weil man einfach sagen muss, die App halt auch einfach total okay ist. Ja,
ja.
Überhaupt nichts. Und tatsächlich ja aus meiner Sicht sogar ein bisschen, also ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn zum Beispiel die Möglichkeit gegeben wäre, eine Auswertung zu machen von den Daten. Und das ist ja aktuell leider nicht möglich. Ne? Du kannst dann nicht, die Daten, die damit erhoben werden, können ja nicht auf irgendeiner zentralen Stelle ausgewertet werden. Das heißt, du kannst nicht sagen, so und so viele Leute haben sich schon krank gemeldet über die App, so und so viele Leute sind gesund. Die meisten Leute, die das runtergeladen haben, wohnen da und da und so. Und das kannst du nicht. Und da würde ich schon sagen, das ist schon schade, letzten Endes, muss man sagen. Die Frage ist, ob man sich das nicht, also aus meiner Sicht, ne? Also weil das ja schon Daten wären, die total hochinteressant gewesen wären. Also dass du sagst, okay, pass auf, ja, in Kiel haben wir jetzt total viele Fälle gerade. Wir empfehlen, ne? Einfach gemäß, wir empfehlen, von Reisen nach Kiel abzusehen aktuell. Dann weiß man, okay, wenn ich jetzt hier, dann ist es halt, oder man sagt, okay, wir haben in Kiel gar keinen Fall oder 2.
Mhm.
Dann kannst du halt hochrechnen, sind es halt wirklich kein, weiß ich nicht, 100. Aber es ist dann halt trotzdem zu vernachlässigen, gemessen an der Gesamtzahl von Leuten, die in Kiel wohnen. Und dann weißt du, okay, ich kann hier eigentlich recht entspannt sein. Also, und das finde ich schade, dass das nicht funktioniert. Aber das ist halt
unser Plädoyer für weniger Datenschutz.
in diesem Fall schon. Finde ich. Ja, aber auch da hat ja jeder sein eigenes Wohlfühl. Wenn das dann dazu geführt hätte, dass dann weniger die Leute die App runterladen, hätte es halt auch nicht geholfen.
Ich finde auch. Ich habe den Eindruck, dass wenn kommt man am ehesten über so einen Kram ran. Also es gibt ja ansonsten so für Restaurants und Bars und so, die haben ja dann verschiedene Systeme, weil sie ja wissen sollen, müssen, wer da war, ne? Und das ist ja meistens so eine Liste und du trägst dich ein oder so ein Zettel, den füllst du aus oder manche machen das auch über so App und Online-Kram, dass du da schnell was ausfüllst. Aber das läuft ja meistens darauf hinaus, dass du da deinen Namen und deine Adresse da lassen musst. Mhm. Und da gab es in Zürich ja so einen geilen Fall, ist auch schon wieder eine Woche her oder so. Oder anderthalb, nee, zwei Wochen sogar schon. Anderthalb. Mhm. Aber jedenfalls, wo die halt, da haben die sogar Clubs aufgemacht. Ich glaube, bis 300 Leute. Mhm. Ja, Updance, geil. Und da musstest du aber auch deine Adresse hinterlassen. Und da haben sie halt hinterher gemerkt, weil sie nämlich einen Fall hatten, da ist dann gleich mal Corona einmal rumgegangen und hat auch Hallo gesagt. Und dann haben sie halt die Liste abgearbeitet und dann war da halt irgendwie, ich weiß nicht, ziemlich doch einige der Namen, das war halt alles erfunden. Ne? Haben halt die Leute Schwachsen eingetragen. Und das ist halt, glaube ich, das nächste Problem. Mhm. Also entweder müsstest du dann so einen Adresszwang richtig hart machen. Also jeder zeigt mal bitte Perso vor, wobei selbst der kann ja veraltet sein. Aber dann wird's halt richtig in Richtung Überwachungsstaat gehen. Oder du musst halt irgendwie mit so einer App arbeiten und dann aber auch hoffen, dass das richtig jeder durchzieht und die nutzt. Also weil dazwischen sehe ich halt auch, ich glaube, da kommt so viel Datenmüll gerade bei raus. Irgendwie, ich bin ja jetzt in Kiel ein bisschen unterwegs gewesen, jedes Restaurant sammelt irgendwie immer so kleine Zettel ein oder hat halt mit so einer App so eine kleine Online-Befragung, wo lebst du? Ach, das kriegt doch keiner hin. Und das kann halt vor allen Dingen auch alles fake ausgefüllt sein.
Ja, genau. Aber da muss man eigentlich sagen, das eigentliche Drama ist doch dass die Leute da nicht verantwortungsvoll mit umgehen. Ja. Ein Stück weit. Das ist so, weil ich schon sagen würde, wenn du dann essen gehst und dann nicht deine richtigen Kontaktdaten angibst, weil du das nicht machen möchtest oder wie auch immer, dann muss man eigentlich sagen, dann geh doch bitte ins Restaurant. Aktuell. Ja. Dann ist das einfach eine Einschränkung in deiner persönlichen Freiheit, die du aktuell entweder akzeptierst oder du akzeptierst sie nicht, aber dann ist dir diese Option in der Gesellschaft aktuell verwehrt. Ja. Und da zu sagen, nee, ich bin jetzt hier aber so individuell und bin da überhaupt nicht der Meinung von dem, was quasi die Gesellschaft hier für sich als Regeln festgelegt hat. Dafür sind Politiker ja da, um quasi stellvertretend für die Gesellschaft solche Entscheidungen zu treffen. Und wenn die als Stellvertretender diese Maßnahmen festgesetzt haben, dann habe ich mich daran zu halten. Und wenn ich das dann nicht mache, dann ist es asozial. Weil letzten Endes, wenn die Person, die sich da anonym eingetragen hat, dann Corona bekommt und die dann fragen, naja, wo warst du irgendwie? Und die dann vielleicht noch sagen, nö, ich war eigentlich nirgendwo. Und dann kommt nachher raus, die waren doch da in der Disco. Und dann können die 30% der Leute nicht das identifizieren, die da waren. Letzten Endes ist es halt einfach asozial. Mhm. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Es ist einfach asozial. Ja. Du kannst sagen, wenn du auf eine private Party gehst und sagst, okay, hier sind irgendwie, ne? Und du begibst dich bewusst in dieses Risiko, in Anführungsstrichen, oder machst das da, weil das für alle Beteiligten auch klar ist, dann ist das okay. Aber es gibt nun mal für öffentliche Plätze und da gehören dann Restaurants eben auch dazu. Das ist dann halt einfach. Wie gesagt, ich kann mich da eher, also ich finde das ganz.
Ja, sag mal, das ist doch mal eine schöne Überleitung, um brutal privat zu werden. Wir haben ja nächste Woche ein bisschen Grund zu feiern, also natürlich relativ harmlos.
Ja.
Aber was sind denn da die Regeln? Weil ich denke dann immer, also wenn wir feiern, man darf es ja auch, aber wenn wir feiern, bringt es wahrscheinlich relativ wenig zu sagen, jeder mit Maske und 2 Meter Abstand und so trinken wir dann unser Bier. Aber vielleicht ist das ja auch die Ansage.
Ja, also weiß ich nicht genau. Also, aber ich werde ja nicht auf dieser privaten Feier dahin gehen. Also ich bin ja nicht dabei. Also deswegen bin ich da nicht der richtige Ansprechpartner. Also ich also aber auch vorrangig. Erstmal, weil ich natürlich Nachwuchs zu Hause habe und das irgendwie mit 3 Monate alten Baby irgendwie ich jetzt nicht mir eine Nacht um die Ohren schlagen will. Aber letzten Endes auch, weil ich sage, für eine private Feier mit Leuten, also wo jetzt, ich sag mal, 20 Leute kommen, ist mir das einfach ein Stück noch too much, würde ich sagen. Also einfach, da beschränke ich wenn ich jetzt ein Bierchen trinken gehen wollen würde, dann würde ich das auf 3-4 Leute beschränken, die ich alle kenne und wo ich auch einfach weiß, okay, wo man Abstand hält und dann möglichst draußen und dann ist das okay. Also,
so ähnlich muss ich das angefühlt haben mit Sex während der AIDS-Zeit am Anfang. Ja. Als man noch nicht so genau wusste, was das war, weißt du, irgendwie so?
Dann auch, Ich
mache das nur mit denen, die kenne ich oder so.
Vielleicht, ja, weil also letzten Endes, glaube ich, ist es halt, also was ich halt merke, ist halt, es gibt halt, jeder Mensch hat halt ein anderes persönliches Schutzbedürfnis. Also ich habe auch Kollegen im Freundeskreis, Also die da total entspannt sind. Also die da auch sagen, mir doch egal, so ich, ne? Krieg das eh nicht und also so eher so agieren und
I will live forever.
Genau, oder halt auch so wie du, die sagen, ich muss halt irgendwann mal raus. Also so, ne, sonst muss man ja auch sagen, ist ja auch ein, ne, zu sagen,
ich brauche das. Seit Anfang März. Ich finde, das ist schon nicht schlecht.
Ja, absolut, ja, genau. Aber ich habe das zum Beispiel gar nicht. Also ich habe überhaupt nicht den Druck.
Ja, kann ja nicht jeder rechtzeitig so ein Baby da in die Welt setzen.
Ich will damit nur sagen, ich hätte das, glaube ich, auch ohne Baby. Und ich glaube halt, dass es, weil mir es auch einfach nicht so wichtig ist. Und ich sage nur, dass es halt, glaube ich, andere Leute gibt, die halt da ganz andere Prioritäten haben. Ich habe halt Arbeitskollegen auch, die jetzt, nachdem das jetzt wieder so ein bisschen geöffnet hat, die jetzt wieder voll Afterwork machen. Die zweimal die Woche abends was trinken sind, dann ziehen die noch in eine andere Bar weiter, dann gehen die in das Restaurant und so. Und für die ist das total.
Ja. Ich finde, man kann ja in so einem vernünftigen Rahmen unvernünftig sein. Also eben, du kannst ja schon sagen, ich baller mich weg, aber halt nur mit den 5-6 Leuten auf der einen Party oder so. Also man muss es ja gar nicht, man kann es ja auch übertreiben, ohne die Gefährdung dabei in die Höhe zu treiben. Ich glaube halt, wenn man gar nichts macht, so auf so einer gesellschaftlichen Ebene, also ich sehe das, was du sagst mit dem Individuellen, dass das Bedürfnis unterschiedlich ist, aber so gesamtgesellschaftlich, ich glaube, wenn man zu lange jetzt Schotten dicht macht, dann passiert das, was in Stuttgart passiert irgendwie. Und wahrscheinlich auch in anderen Städten, nur dass da die Gewalteskalation nicht so am Start war. Also dass Leute anfangen dann halt auf der Straße irgendwie oder in irgendeinem Park. Also dass das Ganze einfach mehr in so einen Untergrund geht. Und dann, wenn man Pech hat und eine Polizeikontrolle durch doof läuft, dass es dann in Gewalt umschlägt. Aber eben, also irgendwas muss man machen. Vielleicht so ein bisschen mit Prostitution. Ey, ich habe nur Sexvergleiche heute. Mit Prostitution ja genauso. Nach all dem, was man weiß, ist jetzt, ob kriminalisiert oder nicht, es findet statt und leider auch immer viel mit Mechanismen der Ausbeutung. Aber eben die Lösung kann also jedenfalls nicht alleine sein. Wir sagen einfach, dass man das nicht soll im Moment oder dass man das nicht darf. Denn das alleine führt nicht dazu, dass das nicht stattfindet. Also eben genauso, wie wenn die Menschen nicht feiern können, dann geht das halt eine Zeit lang gut, würde ich damit sagen. Aber irgendwann mal passiert irgendwas dann.
Ja, so genau. Also ich glaube, es ist halt immer eine Kombination und nicht jeder hat sich, glaube ich, da so extremst gut im Griff, um sich für sich persönlich das irgendwie eins, also ich weiß es auch nicht. Also ich glaube, man sieht ja zum Beispiel an den USA, die größten Staaten mit den größten Wachstumsraten sind irgendwie Florida und irgendwie noch irgendein anderes Bundesland.
Im Prinzip der Süden da, ne?
So. Ja, genau, wo viel gefeiert wurde und wo die eigentlich alle das vernachlässigt haben, gesagt haben, oh, wir öffnen mal wieder alles, es ist vorbei. Ja, und jetzt haben sie den Salat und da muss man fairerweise sagen,
die USA müssen auch in allem Number One sein, ey.
Ja, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann das, also warum man nicht jetzt mal für 3 Monate die Füße stillhalten kann vernünftig oder von mir aus auch für ein halbes Jahr, um, ich sag mal, insgesamt dieser ganzen Sache Einhalt zu gebieten und da nicht sein Wunsch nach, muss irgendwie mich betrinken mit anderen Leuten oder irgendwie in Urlaub fahren und da Après-Ski machen, dass man das nicht zurückstellen kann, sagen, okay, dann fahre ich mal nicht in Urlaub. Oder ich gehe mal nicht auf irgendeine große Feier oder ich bin doch in der Lage, mir hier eine Maske aufzusetzen für die 30 Minuten, die ich Bahn fahre jeden Tag. Und das muss ich, also wie gesagt, und ich glaube, da bin ich eher schon auf der Seite, wo ich das sehr, also so nicht locker sehe, muss man sagen. Und ich glaube, andere haben dann eine andere Wahrnehmung. Und letzten Endes glaube ich einfach nur, haben wir jetzt genug Beispiele gesehen, was passieren kann. Und jeder von uns würde anders darüber denken, wenn man selber davon betroffen gewesen wäre oder wenn man Leute kennt, die davon betroffen gewesen wären. Wir sind alle total, wir sind alle wegen dieser Maßnahmen in einer total entspannten Situation und und wegen unserem Gesundheitssystem. Und ich glaube, wären wir mal irgendwie in New York gewesen oder so, du hast ja auch Bekannte in New York, die dir davon erzählt haben, was da passiert ist. So, oder da kennt jeder jemanden, dem irgendwas passiert ist. Und dafür muss man sagen, es ist einfach zu ernst. Ja, und dass wir jetzt so wieder alle das mehr oder weniger belächeln.
Auf jeden Fall. Definitiv. Und ich würde auch sagen, eben, also das muss auch in die Köpfe der Leute rein, wenn es noch nicht drin ist. Das Ding wird auf jeden Fall mindestens eine Weile noch irgendwie, also echt das Leben auch prägen. Also gewöhnt euch an die Masken, ja, siehst. Und ich würde halt auch sagen, im Zweifelsfall halt bitte auch nicht feiern oder nicht irgendwelche Fußballstadien voll machen. Und da müssen die Leute auch mit klarkommen. Ich würde halt nur auch sagen, Regierung sollte sich auch überlegen, wie dann den Feier, also wie man der Feierlust in möglichst sicherem Rahmen halt irgendwas geben kann. Und wenn das ist mit irgendwelchen Guidelines, Richtlinien oder dass halt jeder im Club die Adresse hinterlassen muss oder noch was anderes, keine Ahnung, jeder trägt ein Gesichtskondom, kein Plan. Aber also es wird nichts bringen, da einfach nur zu sagen, glaube ich, in der Hinsicht, da geht nichts. Sondern am ehesten kriegst du, glaube ich, die Leute, wenn du sagst, das Normale geht nicht, aber. Ne? So, aber Folgendes geht. Also keine Ahnung, Fußballstadion, ihr könnt da nicht mit 30.000 rein, aber wir können 5.000 reinlassen und außerdem machen wir parallel noch ein Stadion auf, wo wir wieder 5.000 reinlassen und das halt übertragen. Ne? Dann habt ihr nochmal so ein bisschen Leid. Also irgendwas, sei es symbolisch und eben beim Feiern genauso.
Ja, also genau. Ich glaube, genau. Muss man mal schauen. Ich glaube,
eine Business-Idee genau. Für uns.
Ja, ich glaube, ein kompletter Close-up oder eine Schließung von allen Sachen, das wird nicht möglich sein. Ich glaube, dafür ist der Mensch auch einfach zu sozial und zu großes Bedürfnis, auch unter anderen Menschen zu sein zu irgendeinem Zeitpunkt. Und das wird man nicht komplett auf Null fahren können für einen so langen Zeitraum. Und ich glaube, da muss man einfach.
Ich habe da noch ein brandheißes, ultraernstes Thema. Apropos, weil du das gerade so schön ausgesprochen hast, komplett auf Null fahren können. Was haben die armen Schweine gemacht, die Single waren und normalerweise getindert hätten in diesen 3-4 Monaten? Von wegen Leuten vertrauen und nur mit denen.
Porn.
Und so. Wie lange macht das Spaß? Ein Monat vielleicht? Und dann irgendwann hast du alles von YouPorn gesehen.
Ja, obwohl wir wissen ja nicht, Tinder wird ja weiter eingeschränkt oder wird ja zur Verfügung gestanden haben. Man hätte ja sicher quasi so eine Art Dating-Pipeline aufbauen können, zu dem Zeitpunkt, wo es dann wieder losgegangen ist. Und dann hat man so 10 Dates gleich am Start, die man quasi über die 3 Monate Quarantäne angeteasert hat. Und dann kannst du gleich total loslegen. Könnte auch sein. Also natürlich, also ich glaube schon, dass das für Singles oder Leute, die auch alleine leben und vorher vielleicht viel draußen waren, also so auch ein Sportverein oder so, das glaube ich schon sehr schwierig gewesen ist.
Der Schlag in die psychische Fresse.
Ja. Genau, also das glaube ich schon. Also dass das nicht einfach gewesen ist, aber du, da muss man sich mit Video, Zoom-Calls oder ähnlichen sagen, keine Ahnung.
Zoom ab 18 Edition.
Genau, ich bin froh, dass da meine Fantasie gar nicht gefordert gewesen ist.
Wir müssen mal wen irgendwie einladen und fragen. So irgendwie, wie hast du das gemacht?
Wobei, ich glaube, ich bin jetzt seit einiger Zeit, dass ich so auf Twitch Sachen gucke. Ja. Und Twitch ist ja dieses, ich sag mal, ja, Gaming-Streaming-Portal, wo eigentlich Computerspieler sich selber filmen, während sie das Computerspiel spielen und andere Leute denen dann zuschauen können. Und bin dann ja ganz überrascht davon gewesen, dass es neben den klassischen Computerspielen, warum ich Twitch dann auch genutzt habe, es quasi ganz viele andere Rubriken gibt, die es auch bei Twitch gibt. Also es gibt ganz viele Leute, die sich filmen bei Aktivitäten und das dann auf Twitch streamen. Und unter anderem zum Beispiel auch ein Bäcker in Kiel, der dann eine Kamera hat, eine Kamera hat, der dann die in den Brötchen liegt und die dann die beiden Bäckerei-Fachverkäuferinnen filmt, wie sie quasi die Brötchen einpacken und mit den Kunden sprechen. Also man sieht die Kunden nicht, der Blick der Kamera ist so von unten schräg nach oben auf die Bäckerei-Fachverkäuferin. Und ich bin da Samstagmorgen morgens, als ich noch im Bett lag, habe ich das so ein bisschen durchgescrollt. Haben 500 Leute zugeguckt. 500 Leute gucken Bäcker Piepenbring zu, wie sie, ja, 3 Schnitt, 2 Mohn, 1 Croissant. Alles, die sollen noch eine Bildzeitung mit drauf haben. Nee, heute nicht. Okay, tschüss. Nächster. Wie die reden. Und 500 Leute gucken live, wie Bäcker Piepenbring Brötchen verkauft. Und dann finde ich total faszinierend, dass das, weil das natürlich in Zeiten von Corona so eine Plattform natürlich total viel Potenzial bietet, weil unter anderem nämlich auch, es gibt so eine Rubrik, die heißt Just Chatting. also quasi nur chatten. Und da sitzen dann insbesondere auch viele Frauen. So wie es aussieht. Ja, die dann so unter dem Deckmantel des heute putze ich meine Wohnung oder heute kochen wir oder ich sitze hier einfach nur so, ne, und rede mit euch. Und dann gucken da halt aber 2000 Leute zu, wie irgendeine 22-jährige Blondine mit tiefem Ausschnitt über ihren Tag redet.
Ja, das sind
und natürlich sagt die sich ja, ich bin hier irgendwie künstlerisch aktiv oder diskutiere vegane Ernährung und das ist das, was ich mache. Und ne, jetzt, und die nimmt dann so, hier mache ich meine Marmelade selber und so und redet dann dazu und hat dann aber links neben sich quasi den Chat laufen, wo Leute auch interagieren können und so, ah ja, schnuffelt rein, 70 schreibt gerade, die Marmelade sieht ja lecker aus, ich kann es lieber probieren und dann mache ich das nochmal. Und dann haben die, und der Witz ist, die haben dann, also du kannst auch Geld schicken über diese Plattform und so Abos. Also unfassbar, was die für Geld verdienen müssen. Aber damit will ich sagen, und es ist nicht mal so, dass das wirklich in was Sexuelles abgleitet, sondern dass da wirklich Leute zugucken.
Das und dann ich auch gar nicht implizieren.
Eine Beziehung aufbauen zu der Person, die da hinter der Kamera sitzt, weil die natürlich auch dann einfach auch einen Großteil ihrer Zeit dann quasi immer online sein muss. Ne? Also einfach um...
Ja, aber da gab es auch... Okay, kennst du iJustine aus den USA?
Nee.
Das war, glaube ich, dann die Original. Das war so das Beispiel, was du jetzt gerade erwähnst. War schon vor Ewigkeiten. Das ist so eine, die im Prinzip ihr ganzes Leben immer gebloggt hat.
Okay.
War dauernd halt online und hat einfach so erzählt, was sie macht. Zufällig auch blond und gut aussehen.
Okay.
Zufällig. Und war damit eine Zeit lang mega berühmt. Ich habe das jetzt nicht mehr so verfolgt, also weil die halt, wahrscheinlich machen das heutzutage 10.000 Leute, aber die war schon sehr früh dabei. Die hatte dann auch mal so Schlagzeilen gemacht, weil die mal irgend so eine, weißt du, so eine Handyrechnung von Tausenden hatte oder so, weil die halt irgendwie alles gestreamt hatte, auch vom Handy live und das irgendwie so vercheckt hatte. In den früheren Zeiten. Okay. Kids, als es noch keine so einfachen Flatrates gab und so.
Ja.
Aber das war, glaube ich, auch so ein bisschen die Prämisse. Und ich fand die damals aber immer schon doppeldeutig. So auf der einen Seite kann man immer sagen, ach, es geht ja nur um Gesellschaft und Community und ich teile mein Leben mit euch und ihr teilt euer Leben mit mir und das ist voll schön. Und auf der anderen Seite irgendwie, ich bin blond und lustig und habe vielleicht auch mal hier und da mal einen Ausschnitt oder bauchfrei an oder so. I don't know. Vielleicht bin ich auch zu zynisch.
Naja, ich glaube, es ist genau das gleiche Konzept wie irgendwelche Foodblogger auf Instagram, die dann auch immer zufällig bauchfrei oder mit einem kurzen Höschen oder mit tiefem Ausschnitt irgendwie ihr Müsli in die Kamera halten.
Eigentlich
es ist so ein
Sex, das auch machen, Mensch.
Sex Sales, ja genau.
Ja, das hier, schon. Ich würde das schon mal.
Ja. Also genau. Ich glaube, das würde.
Like and subscribe, people.
Genau.
Dann könnt ihr noch mehr sehen. Zufällig.
Aber,
natürlich. Wenn wir ja Marmelade machen. Und uns aus Versehen damit einreiben. Wer weiß, was wir für
Geld und probieren und
Likes alles machen würden. Ja.
Ja.
Ich habe da aber sogar noch ein richtig krasses Beispiel. Ich habe mit meiner Lady habe ich vor einer Zeit die Frage. Das ist so eine Serie von, ich glaube von so einem Konglomerat der so Bayerischer Rundfunk und andere, also von den öffentlich-rechtlichen, wo die, glaube ich, so ein bisschen, wir sind ja gefühlt alle noch Mitte in unseren 20ern oder ich weiß nicht genau, auf welches Publikum die abzielen. Wir haben das nur zufällig mal auf YouTube als Empfehlung gekriegt und dann gleich geguckt okay. Und gleich davon einige geguckt. Und die Frage sind dann immer so ein bisschen Lifestyle, aber Lebenskram und so auch. Und da waren die eine Frage war dann irgendwie, ich glaube, wie echt ist ein Porno oder irgendwie sowas war das. Aber da haben die jedenfalls dann mal so ein bisschen Zeit verbracht mit so einer Pornodarstellerin. Und dann kam die relativ authentisch rüber, also in den Interviews. Und dann haben wir die nochmal gegoogelt. Und dann gab es da noch so ein paar mehr Interviews von der. Und da ist das nämlich echt so, dass die heutzutage anscheinend auch so voll am Start sind, auch außerhalb des Pornos. Also die hatte zum Beispiel auch eine Twitch-Seite, wo sie immer rumgetwitcht hat. Oder eine YouTube-Seite, wo sie normale YouTube-Sachen gemacht hat. Ja, und zwar dann auch immer so Lifestyle. Ja, also auf keine Ahnung, mach irgendein Make-up-Tutorial okay. Und ich spiele ein bisschen Computer halt auf Twitch und sonst was. Und dann mache ich noch ein Dreier-Gangbang. Das sollte jetzt gar nicht abwertend klingen. Ich fand nur, dass diese Verbindung irgendwie, vielleicht ist das ja die ehrlichste aller Arten. Ne? Weil wir vorher gesagt haben, da passiert das immer nur zufällig. Wenn das eine Pornodarstellerin macht, ist das vielleicht irgendwie, dann weißt du von vorne bis hinten, das ist jetzt hier ein Tauschgeschäft irgendwie. Klicks, Likes und Geld gegen, ja, Ja, ja. Aufmerksamkeit, Zuneigung und Körper zeigen. Einfach in verschiedenen Varianten.
Ja, stimmt. Also ich glaube, es ist halt vielleicht ein Stück weit ehrlicher. Ich glaube, es ist eine ganz interessante, auch zu Zeiten von Corona, eine ganz interessante Möglichkeit, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Auch sicherlich, Twitch ist da sicherlich auch die neue Art, wie auch soziale Kontakte auch entstehen können. Und natürlich gleichzeitig auch eine ganz, ganz üble Zukunftsvision, dass in Zukunft man vorwiegend digital an so Monitoren miteinander kommuniziert und das quasi die Hauptkommunikationsform ist und nicht mehr der persönliche Kontakt. Ich glaube, das ist wird interessant sein zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Also so, weil ich glaube, Twitch zum Beispiel unglaublich viele Zuschauer schon hat und unglaublich gewachsen ist in den letzten Jahren. Und die Frage ist einfach, ob das nicht in Zukunft immer größere Bedeutung erlangen, quasi in so einem Format, also mit Video und Chat nebenbei, miteinander in Kontakt zu treten und der persönliche Austausch dadurch natürlich zwangsweise immer an Bedeutung verliert, wenn jetzt Klein Fritzchen sagt, ich gucke jetzt lieber meiner Lieblings-Twitcherin in Australien zu, als auch, mein Punkt ist einfach nur, dass das eine, als Kommunikationsform und auch als Form des sozialen Austausches doch auch nochmal eine ganz andere Bedeutung erlangt, wenn jemand quasi lieber einer Twitcherin aus Australien zuguckt, als jetzt irgendwie auf den Spielplatz zu gehen, zum Beispiel, oder sich halt mit der Freundin um die Ecke zu treffen. Darum geht's ja. Also ich meine, das hat ja dann erstmal nur zweitrangig was damit zu tun, dass das irgendwie...
Ja, okay. Also wenn ich mich dafür nochmal öffne, dann würde ich sagen, also das Schöne, es gibt ja für mich auch was Schönes an so einer Vision, und das nämlich, also das kleine Fritzchen ja vielleicht dadurch auch eine Community findet oder halt Leute, die auf seinen Interessen sind, die Klein Fritzchen halt in Rendsburg oder Plön nie finden würde.
Absolut, genau. Es ist ein totales Spannungsverhältnis. Ne? Also was ist besser? Also dass Klein Fritzchen jetzt auch irgendwie die Matchbox-Sammler mit gleichzeitigen Marmeladenfetisch irgendwie findet? Und
ja, davon jetzt hast du das mit dem Sexuellen.
Von mir aus auch nur Matchbox-Sammler findet international.
Ja.
Oder ist es gefährlich, weil Klein Fritzchen dann auch einfach gar nicht mehr rausgeht ins reale Leben, auch gar nicht mehr mit anderen kommuniziert und auch vielleicht gar nicht mehr so genau lernt, wie es ist, wenn man jemandem persönlich gegenüber sitzt und da irgendwas kommuniziert oder
auch Freundschaften oder überhaupt einfach zivilisierte Beziehungen aufbauen muss mit Leuten, wo das halt nicht so ganz passt. Also mit Leuten, die sagen, Matchbox ist doof, aber irgendwie in irgendeiner andere Art, keine Ahnung.
Genau.
Merkel in Eisenbahn, wir haben echt nur Beispiele aus den letzten Jahrtausend hier, aber ist egal, die sind cool, dass man das irgendwie auch lernt. Aber vielleicht ist das ja eine Frage der Dosierung. Also wir sind ja noch, wir sind in den 80ern groß geworden und bis in den 90er so. Und wir wurden logischerweise immer rausgeschickt, in guten wie in schlechten Zeiten so ungefähr. Also hier, geh doch mal raus, ist ja so irgendwie so der Standardsatz, den wir immer zu hören gekriegt haben. Und das war jetzt, ehrlich gesagt, in einigen Fällen auch irgendwie nicht sehr ergiebig und hat nicht so viel gebracht. Wenn man uns das nur halb so oft gesagt hätte, hätte das immer noch gereicht, um all diese Kompetenzen und Skills zu entwickeln. Das heißt, da wäre, glaube ich, auch schon Platz gewesen, um noch halt irgendwie mit einem Matchbox-Sammler-Community in Australien irgendwie sich zu verbinden, wenn die Technologie da gewesen wäre schon. Aber wenn man uns nie gesagt hätte, jetzt geh mal raus und spiel da halt mit irgendwelchen anderen Kindern oder vertreib dir die Zeit, mir scheißegal, dann hätten wir, glaube ich, da schon so ein paar Kompetenzen nicht aufgebaut. Also, dass man halt mit Leuten klarkommt, dass man sich mit Sachen auseinandersetzt, auf die man jetzt auf den ersten Blick gar nicht so Bock hat. Dass man irgendwie auch sich einigt, wo das irgendwie, also ich weiß nicht, wie oft ich mich auf dem Bolzplatz auch irgendwie, da waren schon andere, aber man wollte auch spielen, oder die haben was anderes gespielt, oder die waren irgendwie eine Clique, aber man selber wollte da auch noch mit rein, oder man, also da gab es ja viele Situationen, wo man halt so ein bisschen eben Sozialkompetenz gelernt hat. Das war schon ganz cool.
Genau. Also wird sicherlich spannend sein zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und ich glaube schon, es kann ein total vorteilhafter Trend sein und total positiv für die Gesellschaft. Aber es kann auch total oder in eine andere Richtung gehen, weil es natürlich Leute, die sich so als Außenseiter sehen oder als das schwieriger finden, soziale Kontakte aufzubauen, dass es für die quasi noch schwieriger wird oder noch anspruchsvoller. Ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
Auf jeden Fall. Seid auch nächstes Mal wieder mit dabei.
Seid auch nächstes Jahr wieder mit dabei, wenn es heißt.
Wir haben da einen brandheißen Scoop für euch.
Resümieren über die
in
neuen technologischen
Erfindungen. In circa 2 Wochen bis 2 Jahren, wenn unsere nächste Folge erscheint, werden wir über eine brandheiße Entwicklung reden, die sich erst noch abzeichnet. Könnte etwas sein und etwas faul sein beim großen Wirecard-Konzern. Wir finden
es raus. Richtig, seid dabei.
Wir decken auf.
Die Investitionen.
Da könnten Millionen, vielleicht sogar Milliarden fehlen, aber wir wissen es noch nicht so genau. Wir wollen das noch nicht in die Welt versauen.
Ja, ich habe aber gehört, der COO ist gerade in den Philippinen unterwegs, um das Geld, um das Geld wieder zu beschaffen.
Ja, gut, das klingt seriös.
Dann er hat jetzt aber die letzte Nachricht von ihm war aber, er überlegt, im Libanon eine 15.000 Mann starke Miliz aufzubauen. Es kann also in beide Richtungen gehen. Es kann alles gut werden das Geld ist versickert im Libanon.
Man weiß es. Also derzeit 50-50. Unser Tipp ist, mit bisschen Risikofreude vielleicht nochmal anlegen. Da könnt ihr, aber mit bisschen.
Alles. Das ist wie Casino. Sehr gut.
Gut. Schön, dass ihr dabei wart und bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.